freut mich schon mal, dass es so voll ist. So viele Interessierte zum Thema ELOS Event Logging und das werden sogar noch mehr. Genau, also ich möchte euch heute unser Projekt ELOS vorstellen. Ein neuer Ansatz zum Event Loggen und Managen unter Linux. Unser Projekt, unser Wappentier ist ein Wombat, den sehen wir hier, ganz klein, niedlich, oder halt auch der Kollege. Genau. Will ich am Anfang jetzt ganz kurz noch vorstellen, wer sind wir eigentlich, wo kommen wir her, was ist das ELOS für ein Projekt, was erzähle ich euch heute hier. ELOS ist noch ein vergleichsweise junges Projekt, ungefähr circa 2022 rum gestartet, letztes Jahr 23 im Sommer Open Source gegangen. Das Projekt ist zusammen mit Electrobit Automotive GmbH, also ich komme von MDIX und zusammen mit Electrobit Automotive GmbH haben wir dieses System oder sind wir dieses Problem angegangen und haben dann dieses System ELOS entwickelt. Laut GitHub, junges Projekt, haben wir mittlerweile 7 Contributors. Ich würde aber sagen, da haben deutlich mehr mit dran gearbeitet. Und wer in die Contributors-Text reinguckt, sieht auch, dass man dort etwas mehr hat. Dann vielleicht noch ganz kurz zu mir. Wer bin ich eigentlich? Name habt ihr alle schon auf der Ankündigung gesehen, Wolfgang Gerhardt. Ich habe auch irgendwann 2013 einen Master in Informatik gemacht in Mittweida, bin dann seit 2013 bei der MDIX GmbH als System Engineer und mache dort Embedded-Projekte und da alles, was hauptsächlich im User Space unterwegs, bin ich im User Space unterwegs und das querbeet, was Programmiersprachen, Frameworks etc. angeht. Genau. Ganz unten noch mal kurz auch hier auf GitHub die Kontaktadresse. Genau. So, dann, wo will ich mit euch heute hin? Wo wollen wir lang? Am Anfang, die Einführung haben wir gemacht, möchte ich einmal kurz drüber philosophieren mit euch. Was bedeutet denn Event-Logging unter Linux? Was gibt's da? Also ganz kurz, was sind die Probleme, die wir hatten, vor denen wir standen? Der ein oder andere wird es kennen, hoffe ich doch. Dann komme ich zu unserem Ansatz, das ELOS. Also das ist die Kurzform für Event Management and Logging System. Also man kann es vermuten. Genau, da gehe ich dann in die Tiefe ein, wie haben wir die Probleme gelöst oder was ist unser Plan, wie wir sie lösen und weiter angehen. Dann anschließend werde ich euch zeigen, was ELOS momentan alles mitbringt, was wir schon haben. Da gibt es dann auch ein bisschen auf die Konsole, nehme ich euch auf die Konsole mit und zeige euch ein bisschen, was da funktioniert. Dann zusammen mit euch nochmal einen Blick auf die Roadmap, was haben wir in Zukunft vor, wo soll es noch hingehen. Und dann nochmal, um euch damit zu entlassen, wo findet ihr was? Was gibt es mittlerweile für ELOS? Welche Repos? Da gibt es mittlerweile so ein ganz kleines Ökosystem auf GitHub. Genau, damit ihr dann auch mal spielen könnt. Gut. Kommen wir Events unter Linux. Wie, wo, was gibt es eigentlich? Also jeder kennt diese Problematik. Ich muss eine Applikation schreiben. Ich muss auf irgendwelche Aktionen in einem System reagieren. Typischerweise, wir alle kennen Quellen, wenn wir die Aufgabe gestellt kriegen, wo gucken wir denn dahin? Als erstes gehen wir syslog, varlog messages etc. gehen wir rein. Wir haben das car-message, kennt auch jeder von uns, dev-car-message, reingucken, sieht man, was hat der Kernel, worüber beschwert er sich gerade wieder. Das sind die, sag ich mal, beiden systemnahen Logfiles. Dann haben wir noch jede Menge Applikationslogfiles unter varlog typischerweise zu finden, wo sich allerhand Applikationen ausdrücken. Ja. Kommen wir nachher am Ende zum Diskutieren, ja. Journal Control ist ja auch ein syslog. Ist ja auch ein syslog-Daemon, ja. Ja, mittlerweile ein syslog-ng kann auch JSON-Output-Format, aber ich komme noch drauf. Am Ende steht im Payload auch nur ein Text und ja, damit wird man dann alleine gelassen. Genau, sind wir hier. PocFS, SysFS sind weitere Schnittstellen, wo wir was vom System erfahren können. da haben wir unsere Kernel-Schnittstellen, kriegen wir einiges vom Kernel erklärt. Die haben teilweise auch wieder ein anderes Format, sind häufig auch wieder text-based. Man geht einfach mit dem Cat ran, holt sich das raus, muss man auch wieder parsen, muss auch jeder selbst machen. Das heißt, in so einem System, jeder, der sich dafür interessiert, macht das halt nochmal. Ist ziemlich ineffizient. Muss man ja nicht 1000 Mal in der Sekunde selber parsen. Genau. Häufig kommt es auch dazu, dieses maschinenlesbare Format. Das ist jetzt, ja, ein Journal.d hat vielleicht auch ein JSON, das ist ein bisschen besser zu lesen, aber ansonsten ist man häufig mit einem, gerade bei Logfiles, mit einem Logfile, mit einer Message, vorne steht vielleicht noch ein Timestamp, im Fall von Syslog hat man noch diesen Identifier, welche Severity und wo kommt das Ganze her, wo kann man das einordnen, welche Facility. Das ist dann aber auch alles, hinten das Payload, das ist relativ frei. Und wehe, zwischen den Versionen SSH oder irgendwas, sowas updatet sich mal, dann laufen die eigenen Regex wieder ins Leere. Und wenn die hart gecodet sind, dann muss man halt auch ein Release machen. So, ist schon ein bisschen anstrengend und gerade im Bereich Embedded eine ziemliche Katastrophe, wenn das Gerät da draußen ist und ich bloß, weil SSH, weil jemand ein Leerzeichen oder ein Typo gefixt hat, fange ich an, alle meine Applikationen neu zu bauen, neu zu kompilieren und ein komplettes neues Release zu machen. Wäre schon cooler, wenn man das irgendwie anders hinkriegt mit einem kleinen Config-File und oder vielleicht habe ich mich da gar nicht drum zu kümmern, weil es jemand anders macht. Genau, aber das sind so die Probleme, vor denen wir hier stehen. Wie schon jetzt auch rausgekommen dabei, viele dieser Quellen unterschiedliche Formate, gerade wenn ich andere Daemons, Anwendungen habe. Jeder hat da sein eigenes Konzept. Wenn ich Glück habe, verlassen sie sich alle auf eine Art Log4j-Framework oder ähnliches, wo ich wieder kind of Ähnlichkeiten habe und das parsen kann. Das ist dann immer ein bisschen angenehm. Ja. Genau. Das ist der vorletzte Punkt nochmal. Das Ding, alle Aussagen müssen halt irgendwie interpretiert werden. Ich habe häufig bei den Logfiles hinten die Payload, da steht was drin, das ist für uns wunderbar lesbar. Wir wissen sofort, was gemeint ist, worüber sich die Anwendung, der Kernel oder was auch immer beschwert. Nur wenn ich das Ganze jetzt in einer Applikation verarbeiten will, ja, dann fange ich da wieder an mit Regex, mit String Compare und gucke da rein und ja, das ist halt mächtig aufwendig und das Szenario schon, wie schon angesprochen, wenn ich das hart codiere in meinen Anwendungen, ist für Embedded nicht wirklich tragbar. Genau. Das Ändern der Applikation, Zwischenversion hatte ich schon angesprochen, das ist ein großer Schmerzfaktor. Vielen Dank. Da ruft der Elos an und sagt, beeil dich. Wo habe ich denn hier die Uhr? Genau. Genau. Dann kommen wir mal kurz noch zu Beispielen. Habe ich gerade rausgesucht für die, was uns zum Beispiel interessiert, so CoreDump. Da ist ein CoreDump-Prozess gecoredumpt. Wo kriegen wir das her? Was gibt's da eigentlich? Ja gut, wir haben hier ein System D, System D CoreDump. Der managt zum Beispiel CoreDumps, legt die irgendwo ab. Und so richtig gibt das uns hier hin. So, wir haben in Syslog, haben wir einen Log, da steht, ey, da ist was passiert und das war's. Jeder, der sich jetzt aus irgendeinem Grund für CoreDump interessiert, fängt an, selber das Syslog zu überwachen, selber diese Zeilen zu parsen und das ist halt furchtbar ineffizient. Wäre doch schön, wenn irgendeiner sagt, da war was, da war ein CoreDump, guck da nach, da liegt's. Ich habe einen Pointer und laufe ständig zur Folie. sage ich auch noch. Genau, kein Grund für nervös. OM-Killer ist ein ähnliches Problem. Wir mussten rausfinden, kam der OM-Killer, hat er einen Prozess abgeschossen und ja, was, wo und wie und was ist passiert? Und dann sind wir auf die Suche gegangen, na, wo kriegen wir denn jetzt so eine Information her? Proc4mstat, ja, da sehen wir sowas wie hier OM-Kill 0 oder dann halt, da ist was gelaufen. Wir sehen da einen Counter, der hochläuft, der sagt uns, da war was, aber wir wissen nicht, wer das war. Wir wissen nicht, ob das uns interessiert, ob der für uns wichtig war. Wieder Kontext-Embedded-System, das Ding läuft autonom, soll sich möglichst selber irgendwie am Leben erhalten. Und Elos ist echt ja, ne, der Murphy. Genau, OMM. Also da sehen wir, dass das hier mitläuft. Wir können dann noch ins DevK-Message gucken, also unser Kernel-Ring-Buffer, der liefert uns dann tatsächlich auch noch hier diese schöne Zeile und das war's. Und da dachte man, gibt's da nichts anderes, gibt's da nichts mehr? Und tatsächlich, was macht man, wenn man wissen will, ob es mehr gibt? Ich habe nochmal einfach in die Stelle im Kernel geguckt, Single Source of Truth, und dann sehen wir hier tatsächlich wirklich, okay, da gibt es diese Meldung, da kommen noch ein paar andere Printcars und das war's. Gibt es leider jetzt nicht wirklich eine andere Schnittstelle. Ich hatte irgendwie auf was Nettes, Netleakiges gehofft, habe ich am Anfang jetzt gerade bin ich gerade drüber gesprungen. Netlink ist natürlich auch noch eine schicke Source für Events im Linux-System. Gibt es ja aber leider nicht. Also haben wir da auch wieder nur Parsen. Genau, dann so ein paar andere Sachen, was könnte uns sonst noch interessieren? Das sind so hier, Temperaturen im System. Wird es langsam heiß, wird es ungemütlich? Sollte ich vielleicht mich ein bisschen zurücknehmen, damit das ganze System weiterhin ruhig läuft? Gibt es hier das Thermalzone? Da stehen wieder Strings drin, muss ich parsen? Ach, ist auch wieder unbequem. SSH-Login, so als ein anderes Anwendungsbeispiel. Ich will wissen, hat sich da jemand angemeldet? Ist da was passiert? Kriege ich die Quittung im Syslog? Ist alles ganz nett, aber das hier auseinandernehmen und habe ich da jetzt 2-3 Prozesse, die das wissen wollen, dann fangen an, 2-3 Prozesse da ständig diesen Kram zu parsen. Auch wieder nicht so toll. Und vor allem, ja. So, kommen wir dann zum Schluss zu den Fragen. So, einmal, wo bekomme ich welche Informationen her? Da habe ich halt die angesprochenen Logs, Netlink, Proc und SysFS, gegebenenfalls von bestimmten Daemons, die selber nochmal was anbieten, einen Unix-Socket etc., wo man was einsammeln kann. Alles sehr, sehr heterogen, mit viel Implementationsaufwand verbunden. Ein zweites großes Problem, wo können wir das Ganze effizient speichern? Also wenn wir das jetzt hier einfach wie ein Syslog machen, K-Message etc., das Ganze auf eine bei einer Festplatte auf dem Laptop mag das gehen, auf einem Flash-Speicher, der wird da irgendwann ziemlich ungemütlich, wenn wir da ständig diese Flut an Informationen draufpusten. Deshalb mussten wir das, war das ein Problem, finden wir was uns erlaubt, das irgendwie zu managen, was wir wie speichern an Logs und Events. Die Frage, die wir dann auch hatten, was steht eigentlich in den Quellen, geht wieder auf das Format hin und was benötigen wir, um sie auszulesen, welches Protokoll ist das, braucht man vielleicht eine Library, braucht man JSON, Abhängigkeiten, Dependencies, die man sich in seine Applikation zieht, nur um zum Beispiel eine Temperatur auszulesen oder ähnliches. Und diesen angesprochenen Änderungsaufwand. Wie bekomme ich einen Überblick über meinen Systemstatus im Allgemeinen? Das ist dann eine weitere Frage gewesen, vor der wir standen. Und nicht zuletzt dann halt, wie kann ich auf Ereignisse reagieren? Also, dass ich das nicht alles selber programmieren muss, diese Logs parsen etc. Ich möchte gern irgendwie event-driven, modern und event-driven sein. Und zum Schluss fehlt auch noch, wie kann ich das Vergangene analysieren? Kann ich reingucken, was ist denn passiert? Was war denn die Ereigniskette? Dass ich das bequem auseinandernehmen kann und nicht textbasiert mir raussuche. Und ganz groß standen wir dann natürlich da. Gibt's da nicht schon was? Hat da nicht schon mal jemand was gemacht? Irgendwie, wir haben leider nichts gefunden, das unsere Fragen hier zufriedenstellt oder irgendwie in Gänze klären konnte. Und deshalb kamen wir dann mit unserem eigenen Event Management and Logging System, ELOS. Genau. So, da würde ich euch jetzt zeigen, wie sind wir das angegangen? Welche Überlegungen haben wir? Git betrieben und da sind wir, dass wir einmal sagen, okay, wir müssen dieses Sammeln, dieses Collecten irgendwie hinbekommen. Wir haben die ganzen Informationsquellen, wir wollen sie in einem Embedded-System nur einmal sammeln, wir wollen vermeiden, dass jeder in dem System selber anfängt, diese Files zu parsen und das alles auslesen muss. Deshalb sammeln eine Aufgabe, dann brauchen wir ein einheitliches Format, das nach Möglichkeit stabil über Updates etc. auch in der Zeit stabil ist, auf das man sich verlassen kann. In der Mitte kam noch der Punkt dazu, ja, wenn wir das Ganze hier einsammeln und ein tolles Format machen und das dann weiterverarbeiten, sollten wir uns auch mal einen Kopf drüber machen, wer darf denn Events eigentlich verbreiten im System? Weil wenn ich ein Event schicke, das alle zum Beenden animiert, ist es ziemlich, wäre nicht so schön. Genau, dann das der große Punkt Persistenz. Wo lege ich meine Events ab? Wie kriege ich das hin, dass ich Events ihrer Natur entsprechend, habe ich nur einen Zahlwert wie eine Temperatur oder habe ich so einen SSH-Eintrag etc., also ein bisschen mehr Payload, wo speichere ich das optimalerweise ab? und am wenigsten schädlich für den unterliegenden Storage. Genau. Und zum Schluss, für die Applikationsentwickler ganz wichtig, ich möchte mich subscriben und gegebenenfalls auch selber Events schicken und mein eigenes Logging, schön ins Mikro beißen, obsolet machen. Gut, nächste Folie. Kommen wir zum Sammeln. Das haben wir über sogenannte Scanner gelöst. Also wie sammeln wir? In ELOS haben wir uns das Konzept der Scanner überlegt. Ein Scanner überwacht eine Quelle, eine Event-Source, speziell dafür implementiert. Jetzt hatten wir immer noch das Problem, was passiert, wenn wir zum Beispiel String-Sourcen haben, die ja, sich über Versionen ändern können. Was passiert? Wir haben das gelöst, dass wir sie konfigurierbar machen. Das, was wir können, werden wir einlesen. Zum Beispiel an Form vom Syslog-Scanner. Auf das Format komme ich gleich noch von den Events. Können wir hier konfigurieren, dass wir die Payload auseinandernehmen mit regex. Die schreibt man hier in Config-File und da braucht man das nicht mehr hart codieren. Genau. Plugins sollten wir, können wir auch mehrmals laden. Also wir sehen jetzt hier verschiedene, also das sieht man hier, Shared Object, das können, das ist klar, ja, laden zur Laufzeit, das muss nicht mit ELOS zusammenkompiliert werden, das kann nachgereicht werden, dann einfach umkonfiguriert geladen werden. Wir können Plugins mehrmals instanzieren, sodass wir einen generischen Log4j oder Log4 irgendwas Parser haben, den wir dann mit ein paar netten Mapping-Rules ausstatten und der diese Logs dann interpretieren kann und uns unsere einheitlichen Events generiert. Genau. Genauso können Scanner sich natürlich auch Plugins sich auch selber auf Events subscriben und so verschiedene Events aggregieren und neue Events aus Eventketten generieren. Weiter. Ich sagte weiter. Genau, dann kommen wir zum ELOS-Event-Format, zum Normalisieren. So sieht ein ELOS-Event bei uns aus. Wir sind dabei rausgekommen, dass wir sagen, okay, ein Event sollte schon irgendwie einen Zeitpunkt haben. Wann ist das Ganze passiert? Ich stehe hier ein bisschen im Weg, oder? Wann ist das Ganze passiert? Das ist das einzige Feld, das es ist auch optional, nicht ganz optional. Wenn es nicht da ist, packen wir es nämlich dazu. Dann steckt der ELOS das einfach rein, weil ein Event ohne einen Timestamp macht keinen Sinn. Dann haben wir einen Message-Code. Message-Code einfach wirklich gibt dem Event eine Bedeutung. Also ein Event mit einem Message-Code sollte selbstständig schon aussagekräftig sein. Die Message-Codes sind an die HTTP-Response-Codes angelehnt. Jeder kennt eine 400. 404 ist ja quasi ein Meme. Ähnliches haben wir hier vor, dass sich das vielleicht so etabliert. Man sieht den Message-Code und weiß sofort, okay, das ist schiefgegangen. Classification gibt uns die Möglichkeit, eine Nachricht, ein Event noch ein bisschen mehr zu annotieren mit Zusatzinformationen. Wo kommt's her? Zu welcher Gruppe gehört's? Also wenn ich jetzt einen Message-Code habe, der mir sagt, ein Programm ist abgebrochen, kann ich ihm aber noch Kernelinformationen oder aufgrund von Hardware etc. über Classification mitgeben. Severity ist so ein generisches Feld, kennen wir klassisch aus dem Loggen. Brauchen wir halt auch, geben wir. Der System-Konfigurator kann halt über Severities mitgeben. Wie schwer ist denn jetzt? Wie schlimm ist denn das? Ist ein File Not Found wirklich ein Fehler? Oder ist es, ja, ich habe es probiert, es ist halt nicht da, ich nehme ein anderes. Die Hardware-ID, eine eindeutige Kennung, brauchen wir auch. Dann nehmen wir die Machine-ID, die FreeDesktop.org definiert ist. Als eindeutige Kennung, damit, wenn man die Logs aus dem Gerät holt, auch dem Gerät zuweisen kann, genau. Dann haben wir noch die Source, das ist unsere Quelle, das ist auch ein Freiformat, also Feld mit diesen drei Attributen hier, die sind optional, komme ich gleich noch zu, Payload kann man nochmal frei, zusätzlich was zum Event hinzupacken. Sind optional, genau. Habe ich unten nochmal drunter geschrieben. Alle sind optional, müssen nicht sein. Gehen wir ganz kurz durch. Der Timestamp, boah, der Timestamp. Ich sagte rückwärts. Rückwärts. Nein, rückwärts. Genau. Timestamp, was dazu sagen? Ja, wir nehmen Wallclock Time, also nicht hier irgendwie since Boot. Wir nehmen immer UTC an. Da machen wir keine Zeitzonenformat, das sparen wir uns. Ist auch recht simpel gehalten. Sekunden, Nanosekunden haben wir einfach über das Timestack T übernommen. Hier steht auch nochmal, wenn Time Date nicht gesetzt ist, da ja alle Felder optional sind außer Date, das setzen wir halt. So, Message Codes hatte ich ja schon angesprochen, dass hier im HTTP Response Codes angelehnt sind. Hier die groben Kategorien, die wir bisher haben. Alles unter dem 1000er Bereich sind ELOS interne Events. Sowas sieht, weiß man, okay, kann ich in der Regel ignorieren, ist ELOS. Alles ab 1 informational, das klassische Logging. Programm-Service-Status, die 2000er-Gruppe, ist halt alles okay, ähnlich wie wir es aus dem HTTP-Protokoll kennen. 2000 ist in Ordnung, kann ich nachgucken, wenn ich wissen will, das, was in Ordnung gegangen ist. 3000-Bereich sind Service-Resource-Errors, ja, was nicht gefunden, irgendwo nicht richtig am richtigen Platz, die Datei etc. 4000 IPC-Error, irgendein Prozess will mit einem anderen Prozess sprechen. Der eine Prozess hat was falsch gemacht. Typisch der 400-Bad-Request, so sprich mit mir nicht. Ähnlich versuchen wir das hier auch abzubilden. Die 5000er ist, da ist richtig was im Argen, da ist was kaputt. Also 505 kennt auch jeder. Ähnlich haben wir das hier auch abgebildet. Weitere Kategorien haben wir dann einmal die 6000er für Hardware-Fault, wo wir alles klassifizieren wollen, was tatsächlich Hardware-Fehler sind, wird typischerweise aus dem Kernel-Log irgendwo direkt vom Kernel kommen. Richtung Hardware ist gerade am Sterben. Hardware-Status wäre dann die 7000er-Gruppe. Da gibt es USB-Plugged-In etc. solche oder Device ist available geworden. Dann gibt es noch die 8000er-Gruppe, wo wir alles, was irgendwie Security-relevant ist, drunter unterbringen wollen. Hier habe ich noch mal ein paar Message-Codes rausgegriffen. 2001 hier Protest startet, da sieht man das nochmal, was ich gerade hier erklärt habe. Genau. Gut. Die Zeit. Okay, also die Frage, wenn ich jetzt so richtig verstanden habe, Fehlerkaskaden in Form jeder Teilnehmer in diesem Event von der Hardware bis zur Applikation hoch, meldet das Problem, meldet einen Fehler. Tatsächlich würden wir das hier auch abbilden. Das wäre wirklich so, dass wir das abbilden. Man könnte es über die Konfiguration rauskonfigurieren, sagen, diese Events ignorieren wir, die filtern wir raus. Ich komme noch zu Eventfiltern. Aber gerade sowas wäre ja auch interessant in vielen Fällen, dass ich im Nachhinein, okay, da hat die Platte ausgesetzt und jetzt sehe ich hier, fangen die an, die Applikation. Oder andersrum, eigentlich fange ich hinten an, die Applikation hat nicht funktioniert und dann gehe ich zurück. Oh, da war ein Fehler. Genau, ich hoffe, das passt soweit. Also alles ist konfigurierbar. Gut, jetzt muss ich hier mal mich dran gewöhnen, endlich, dass das Ding nicht funktioniert. 38. Gut, Classification ist ein 64-Bit-Feld. Wie gesagt, können wir zusätzliche Informationen annotieren. Die ersten 32 Bit haben wir uns für ELOS reserviert. Da wollen wir uns austoben. Wir haben 8 Bit für Nutzer, für Anwendungen reserviert, wo ja jede Applikation ihr Ding machen kann. Wir haben das explizit klein gehalten, um den Wildwuchs zu reduzieren. Und die oberen Bits sind für, ja, irgendwas kommt immer, reserviert. Was steht da so drin? Die Kategorien haben wir hier. Also 0 ist undefined, steht nicht drin. Ich habe doch einen Pointer. Kernel, also erste Bit gesetzt ins Kernel, zweite sind ins Network und so weiter, geht das hier durch. Das sind die Kategorien, die wir bis jetzt haben. Genau, da lässt sich zum Beispiel dann sagen, ich habe einen IPC-Error und den den packe ich jetzt zum Beispiel, annotiere ich den nochmal ein bisschen hier mit Security, da ist irgendwas Suspicious dran, deshalb packe ich da das Security Flag dran, vielleicht ist das IPC irgendwie noch über ELOS, dann packe ich da noch einen ELOS-Flag dran und dann kann ich nachher im Log ganz einfach über Classification, gib mir mal alles Security-Relevante, mir das raussuchen, auch wenn ich die Message-Codes gar nicht weiß. Aber da kriege ich unterschiedlichste Events, die irgendwas mit Security zu tun haben, dann grenze ich vielleicht noch das Zeitfenster ein und schon habe ich eine ziemlich komprimierte Aussage, was da passiert ist. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier das noch kurz Severity, relativ unspektakulär, kennen wir aus dem üblichen Logging. Die Source ist nochmal interessant, wie alle Felder optional, auch intern sind die Felder optional. Wir haben AppName, FileName, PID. AppName, frei wählbarer Name, also üblicherweise trägt man den ProcessName ein. ProcessName kann man ändern, also viel Vertrauen würden, kann man da jetzt nicht reinstecken. FileName kann in dem Fall auf das Executable zeigen und auch hier die BIT. Jetzt kann aber so ein Event-Source nicht unbedingt nur ein Prozess sein, es kann auch eine Hardware sein, es kann eine Datei sein, zum Beispiel DevK-Message können wir später zeigen. Kernel-Messages haben hier an der Stelle DevK-Message stehen als Quelle. Denkbar ist hier auch, dass ich hier ins Dev-File-System zeige und der Event kommt aus irgendeinem File, Device-File oder ähnlichem. Da sind wir relativ offen. Das heißt, hier kann man mitspielen. Genau, das wären die Source. Gedacht ist hier, das vielleicht auch noch später zu erweitern für Debug-Informationen, dass ich hier auch File-Name und Line-Number unterbringe und damit nicht das Log pollute. Also wenn ich es habe, schreibe ich es rein. Wenn nicht, dann nicht. Genau, Payload ist ebenfalls optional, wenn ich denn unbedingt zu einem Message-Code noch was mitschicken will, zum Beispiel Over-Temperature, hänge ich bei im Payload zum Beispiel noch die Temperatur ran und der Message-Code gibt halt Aussage darüber, was habe ich da hinten zu erwarten, ähnlich wie der Analogie zum HTTP-Protokoll. Da sind wir offen, Zahlen, Strings oder JSON. In der aktuellen Implementierung ist es leider so, dass wir uns momentan nur auf String für den Payload beziehen. Der Rest kommt für, irgendwann noch. Genau, aber es hindert niemanden, hier auch JSON drin zu kodieren, wenn man Nachrichten, Events hin und her schickt. Genau, das war's dann eigentlich schon zu den Events. Kommen wir zu einem ganz wichtigem Spielzeug im ELOS. Neben dem Events und dem Format müssen wir das Ganze ja auch noch filtern können. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, wenn ich dann nach Classification, Severity etc. suche und einen Zeitabschnitt gebe, baue ich mir ein Fenster, suche mir alles, was in dem System in der Zeit passiert. Und das können wir mit diesen Filtern machen. Wir verwenden diese Filter auch noch für andere Sachen, zum Beispiel nachher beim Speichern etc. Die kommen eigentlich quasi überall zum Einsatz. Die sind relativ easy aufgebaut, also ist so diese sogenannte Reverse Polish Notation. Ich gebe den ersten, den zweiten Parameter an, dann die Operation. Wir haben das Ganze hier ein bisschen aufgebohrt, dass wir unsere Events hier drin haben. Dann können wir quasi jedes Feld hier ansprechen und dann entsprechend mit den Operatoren bearbeiten. Hier unten haben wir mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel wäre das ein Filter, der alle 5005er Message Codes matcht. Also wenn ich da jetzt drauf subscribe mit oder da drauf filter, würde ich mich für CoreDump Events interessieren. Hier haben wir Unauthorized Events. Das ist die 8007, greife ich ein bisschen vor. Das ist, wenn wir unautorisiert versuchen, Events zu publishen, die wir nicht publishen dürfen. Dann reagiert das Ganze mit einer 8007. Die könnte ich mir hiermit raussuchen. Oder hier ein bisschen ein komplexerer Filter, zwei Bedingungen, dann endverknüpft. Da suche ich mir alles, was hardware-relevant ist, mit dem Warning-Level raus. Gut. Ist leider aktuell noch nicht so schön. Wir müssen noch mit den Zahlen arbeiten. Vielleicht kommen wir da auch nochmal hin, dass wir da String-Labels benutzen können. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Genau, kommen wir zur Autorisierung. Das habe ich gerade schon angesprochen. Da betreiben wir ein Blacklisting, also alles, was reinkommt, wird gegen so einen Eventfilter geworfen und da wird geguckt, darf der Event unautorisiert gepublished werden, darf der reinkommen. Darf ich ein System Shutdown Event denn publishen? Sollte nicht jeder können. Wenn ich etwas publische, wie schon angesprochen, dass ich nicht publishen darf, wird es verweigert und ein entsprechender Security oder der Event entsprechend mit einem Event quittiert, dass alle wissen, hoch, da hat einer was probiert, was er nicht sollte. Genau, das wäre es dann an der Stelle schon. Dann kommen wir weiter hier zum, was sind denn eigentlich autorisierte Events, wie definieren wir die? Das machen wir ebenfalls wieder in der Konfiguration über diesmal nicht Eventfilter. Ich habe euch bis jetzt verschwiegen, wir haben da auch gleich noch Prozessfilter draus gebaut aus den RPN-Filtern. Die haben dann halt anstelle von Event hier Prozess als Variable, haben UID, GroupID, Executable und dann kann man hier solche Prozesse aufbauen, solche Ketten aufbauen, dass man sagt, okay, Nutzer root, Gruppe root, den ELOS ausgeführt, dann ist der darf alles. Genauso hier unten, Prozess PID 1, also alles, was vom Inne-Prozess ist, dem vertrauen wir mal. Genauso hier in der Mitte halt alle, die einer bestimmten Gruppe 200 angehören, dürfen das machen. Diese Authorization, Blacklist und Process Authorization, die wird pro Interface definiert. Also wenn ich zum Beispiel zwei TCP-Client-Interfaces definiere, kann ich das für alles, zeige ich dann später gleich noch im Detail. So, kommen wir zu der Aufgabe des Storage-Systems, wie wir das angegangen sind. Da haben wir so ein adaptives Storage-System ausgedacht. Da ging es darum, dass wir verschiedene Events unterschiedlich speichern wollen oder wollen können müssen. Und da sind wir nach langem Überlegen und vielen Anläufen und Versuchen zu dem Schluss gekommen, nee, wir werden nicht das eine Storage-System bauen, das alles ganz effizient löst. Kriegen wir nicht hin. Also was können wir stattdessen machen? Wir können sagen, okay, wir schieben den schwarzen Peter weiter und sagen, das muss jemand anders machen. Also haben wir einfach ein Plugin-System gebaut und gesagt, okay, was wir aber bieten können mit unserem Format und unseren Filtern, können wir eine Art Framework bieten und sagen, du weißt am besten, wo du welche Art Events wie speichern und ablegen willst. Und was für dein System, dein Embedded-System, was auch immer du zur Verfügung hast, da kennst du dich aus. Also baust du dir dein Plugin mit der super besonderen Logik für diese Art von Events, kannst die hier einhängen und dann zum Beispiel hier ist so eine Filter, also ein Plugin-Instanz instanziert, dann kann man hier einen Filter angeben und sagen, ich interessiere mich oder alle Events vom Typ X, die auf diese Filter matchen, landen in diesem Backend. So haben wir dann zum Beispiel verschiedene Sachen untersucht. Wir haben eine SQLite-Datenbank, hier einfach ein JSON-File, was ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, ist die NoSQL-Vertreter und TimeSeries-Datenbanken-Vertreter. Kommt halt, dass ich zum Beispiel sowas wie Temperaturdaten oder so, die nicht unbedingt hier in einem einfachen JSON-File oder in einer SQL-Datenbank speichern werde, sondern an der Stelle nehme ich einfach die zum Beispiel eine Time-Series-Datenbank. Dann kann ich Sensorwerte da speichern. Viel effizienter, viel besser, viel toller. Genau. Gleiches gilt hier. Ich kann auch mehrere Instanzen eines Backends instanziieren, sodass ich zum Beispiel einen JSON-File nehme, da schreibe ich einfach mal alle Events rein, dann kann ich eins daneben legen, dann nehme ich den Filter von vorhin mit dem 5005 Message-Code und sage an der Stelle, hier kommen nur CoreDump-Events rein. Habe ich meinen eigenen CoreDump-Log gebaut. Genau, also das Ding lädt zum Spielen ein. Kommen wir weiter. Jetzt sind wir beim Receiver-Subscriber oder Publisher. Publish-Subscribe ist das Prinzip unten drunter, was wir verwenden. Neben dem Scanner und der Storage-Engine wollen wir natürlich auch zwischen Prozessen kommunizieren können, dass Prozesse loggen können über ELOS und sagen können, mir ist Folgendes passiert oder ich habe Folgendes gesehen. Das machen sie, indem sie im Endeffekt nichts anderes machen als Events publishen. Sie erstellen selber Events, publishen sie und selber kann man sich auf Events subscriben. Dafür haben wir ein einfaches Protokoll geschaffen. Das ist wirklich ganz trivial. Wir haben, das ist 4-Byte-Header. Die erste ist die Version, typischerweise gerade immer 1. Als zweites kommt 1 Byte als Command. Das haben wir hier unten mal aufgeführt. Wenn das oberste Bit des obersten Nibble gesetzt ist, dann ist es ein Response. Ansonsten sind es Requests. Dann 16, also 2 Byte lang die Message-Längen und anschließend der Payload, der in JSON kodiert ist und da kann man dann das JSON-Event rüberschicken. Die Message-Längen, da werden jetzt vielleicht einige überlegen, so 65 Kilobyte für Logfiles ist vielleicht ein bisschen wenig. Haben wir uns auch irgendwann dann überlegt. Aber wir sind dann tatsächlich zum Schluss gekommen, nein, das Ganze hat einen Vorteil. Das ist nämlich definiert. 65 Kilobyte Events, das heißt, wenn du mehr brauchst oder wenn du Events fetchst und es sind mehr als 65 Kilobyte, dann sagen wir, pass auf, du hast nicht alles erwischt mit deinem Filter, beziehungsweise du hast mehr, als wir liefern können, das ist truncated, schick mal zurück. Der Vorteil an der Stelle ist einfach, das ist überschaubar, 65 Kilobyte an Daten zu erzeugen, das nimmt begrenztes Stück Zeit ein, wir können es fassen, als wenn wir da losgehen und 2 Gigabyte von Platte schrubben. Da ist ja Elos beschäftigt und so haben wir uns hier selber reglementiert und alle Nutzer reglementiert, gibt es keine Diskussion. Wenn da mehr da ist, kriegt man Bescheid, dann muss man einfach, kennt man ja, Datenbank, Paging etc., dann schiebt man das halt nach hinten und holt sich dann chunkweise seine Informationen ab. Genau, damit habe ich dann auch schon die Fetch-API erwähnt. So viel zum ELOS-Protokoll, zum Spielen. So, dann bin ich schon und auch zeitlich sehr gut beim, was bringen wir aktuell mit. Ich habe erwähnt, wir haben Scanner, Storage, Backends und Clients, ist ELOS aufgeteilt in Plugins. Wir bringen einen Syslog-Scanner mit. Der Syslog-Scanner fungiert als Syslog-Daemon. Das heißt, momentan verträgt er sich nicht gut mit Journal.d oder mit Syslog-ng. Kriegen wir vielleicht auch noch hin. Irgendwo im Netz habe ich gesehen, schwirrt da ein Versuch vom Forwarding rum, dass man das einfach auf Journal.d oder so forwardet. Genau, also wir dienen hier als Syslog-Scanner, Syslog-Daemon und können entsprechend alle Syslog-Events also nach dem Standard in ELOS-Events umformatieren. Genauso für den Car-Message, den überwachen wir. Wir haben einen Shared Memory Scanner, das ist mehr oder weniger ein Proof of Example. Wie macht man das, dass man da Shared Memory überwachen kann und daraus ELOS-Events erzeugt? Wir haben einen OOM-Killer, habe ich eingangs gezeigt, entweder hat man Syslog oder da so ein kleines Ding im PROC-FS. Hier kann man sich drauf subscriben und kriegt ein Event. Prozess X ist gestorben oder ist nicht gestorben, wurde getötet, aber ja. Dann haben wir unsere Storage-Backends, da haben wir Plugins, also in GitHub wird man Plugins finden, einmal SQLite, JSON haben wir schon gesehen, DLT-Backend, sagt dem einen vielleicht was, kommt so ein bisschen aus dem Automotive-Bereich, Diagnostic Log and Trace, ist ein Client, werden ELOS-Events rausgeschrieben als Stream. MongoDB als Vertreter für NoSQL haben wir ausprobiert, findet man auch, muss man extra anschalten, werden wir nicht als Default bauen, also wer es ausprobiert, einfach mal kurz in die Doku oder in CMake-File gucken, da ist ein Enable MongoDB und dann wird das Plugin mitgebaut. Und dann haben wir einen Ringbuffer oder In-Memory-Backend, aus dem wir die Fetch-API bedienen. Client-Plugins haben wir momentan nur das TCP mit dem Protokoll, was ich oben gezeigt habe. Genau. So, dann kommt ELOS noch mit ein paar Tools daher. Das ist einmal ein ELOS 10 Command-Line-Client, ursprünglich mehr als Demo gedacht, mittlerweile ja, zu dem Tool gewachsen. ELOS bringt auch noch seinen eigenen Core-Dump mit, also den wir anstelle von zum Beispiel System Core Dump oder anderen Core Dump Tools am Kernel registrieren können. Unser kann halt entsprechend ELOS Events registrieren und verwaltet dann die Core Dumps und legt die je nach Konfiguration ab, löscht sie und so weiter. Kleines Core Dump Management an der Stelle. Und dann kommen wir auch noch mit einer Handvoll Demos, einem ELOS Mon, der E-Mails erzeugt zu speziellen Events. Ein Beispiel, wie kann man ELOS in Log4XY-Frameworks integrieren. Einen Python-Client lädt er immer schnell ein zum Spielen, zum mal kurz ausprobieren, wie funktioniert das Ganze, um damit warm zu werden. Und noch einigen anderen finden wir entsprechend in der Dokumentation und auch auf GitHub. Gut, dann würde ich ganz kurz versuchen, euch auch mal ein bisschen was zu zeigen von dem Ganzen. Jetzt muss ich hier ein bisschen mit dem Platz haushalten. Das geht doch ganz gut. So. Den nehmen wir auch noch rüber. Den machen wir so. Gut, was haben wir jetzt hier? Ich gucke ganz kurz auf die Zeit. Das kriegen wir noch hin. ich habe jetzt hier der Einfachheit halber einen Docker-Container, in dem ich Elos installiert habe. Das ist ein Standard Ubuntu. Ich werde nachher noch links. Ja? Das kriegen wir hin. Passt das oder? Okay, dann machen wir das. Dann probieren wir das mal. Probieren wir das lieber so. Oder. Warte mal, vielleicht sind wir hier ganz. Ich hätte echt gedacht, ich krieg das hier. Das sind jetzt nur zwei Konsolen. Ich habe hier, ihr müsst das mal sehen, ich habe hier eigentlich vier Konsolen offen, die ich da zeigen wollte. Probieren wir es so. Oh. Dicke Fingerunterstützung aktivieren. Jo. So, genau. Wops. Unten sehen wir jetzt, also in beiden sehen wir Konsolen. Oben bin ich bloß im Docker-Container per SSH angemeldet. Hier läuft jetzt unser Elos. Das ist jetzt der Elos C, unser Command-Line-Client. Ja, ich weiß, den Filter wollten wir loswerden, haben wir noch nicht geschafft. Kommt aber noch, ist wirklich ein nützliches Feature. Wenn ich den jetzt einfach mal mache, dann können wir Elos zuhören. Also ich habe jetzt auf alles subscribed, was Elos so, was so an Events rumfliegt. Und da sehen wir hier, Elos käst sich intern so ein bisschen aus. Das ist unser Event-Dispatcher, der da erzählt, was er denn da so gerade tut. Kommen wir mal zu ein bisschen was Praktischerem und dann zeige ich Demo, genau, dann nehmen wir den Filter hier, Copy, ich habe es schon vorbereitet und trotzdem dauert es. So, jetzt habe ich mich hier auf Filter subscribed, auf alle Message-Codes, die nicht null sind, damit ich einfach den Kram hier wegkriege. Message-Code, wir erinnern uns, kann optional sein, davon machen wir Gebrauch. Jetzt machen wir doch mal ein Login über SSH. So, und dann sehen wir, was wir sonst im Syslog hätten. Hey, Text. Dem System beim Denken zu gucken, das macht Spaß. Ja, also, so unspektakulär eigentlich, aber das ist jetzt unser JSON, was hier beim Client rauskommt. Und dann sehen wir hier, da ist ein bisschen was passiert. Wir haben ja einen 8005er Message-Code, der sagt, hey, da hat sich jemand erfolgreich eingeloggt. Genau. Da sehen wir jetzt so ein bisschen hier, was sonst im Syslog einfach auftaucht, taucht jetzt hier ein bisschen annotiert mit mehr Informationen in Form von, wenn ich jetzt eine Applikation schreibe, kann ich mich auf diese Felder hier verlassen, kann die auslesen, die sind wirklich sehr einfach abzuprüfen. Ich muss kein langes hier Accept-Passwort, was da ursprünglich mal im Syslog drinsteht, vom SSH-Daemon mehr auswerten und rausparsen. Das kriege ich hier schön frei Haus geliefert. Und vor allem, ich tue es ein einziges Mal, das macht der Elos. Und alle, die es haben wollen, können sich auf diesen Event, auf dieses Event subscriben. Und das ist ein bisschen weniger gepasst, dieser Logstring, als von jeder macht es für sich selbst. Genau, dann haben wir das Ganze, können wir dann nochmal mit, was hatte ich hier noch? Jetzt an der Stelle zeige ich hier noch schnell ein. Wir können natürlich auch selber Events publishen. Und das sieht dann über den ELOS-C-Client aus. ELOS-C-P publish. Hier gebe ich einen Message-Code 1001, Payload. Hugo hat Husten. So heißt aber nicht unser ELOS. Und wenn wir den machen, sehen wir auch hier oben, zack, kommt unser Event. Und nebenher gleich noch. Oh, das ist mir auch ab und zu mal passiert, so eine Anekdote. Ja, wenn ich freue mich, dass mein System funktioniert, aber dann kommt da so ein bisschen Car-Message rein. Und da hatte ich auch mal, es ist schön, dass es funktioniert, dass es klassifiziert und dass es alles toll macht, aber Nebending war, meine Festplatte starb. Ja. Genau, soweit, so gut. Eigentlich das, was jetzt hier so reinkam, wollte ich gerade eben noch mal hier zeigen. Einmal so Stick of Doom. Pop. Und dann passiert da ein bisschen was. Was sehen wir hoch? Ja, hier, da ist Gerät angesteckt worden an den Message Codes. Das ist Hardware, das ist aus dem hier, was ich vorhin erwähnt habe, DevFileK-Message. Jetzt ist das so schnell durchgescrollt. Eigentlich wollte ich jetzt zeigen, dass hier irgendwie nur drin steht, dass mein Filesystem kaputt war. Also eigentlich alles ganz cool. Ja, hört man so auch nicht selten, nicht oft. Hm? Genau, also so viel kann ich dazu einladen. Den Docker-Container wird es auch auf Docker Hub noch geben nach der Konferenz. Da kann man out of the box spielen. Wer ganz ungeduldig ist, einfach Gitter-Projekt auschecken. In der README steht, wie man den Container hochkriegt, angeschmissen kriegt und kann damit spielen und losentwickeln. Kommen wir kurz nochmal zurück. Zeit haben wir noch. Das schaffen wir noch. Machen wir noch ganz kurz die Roadmap. Wir haben natürlich viel, 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 viel mehr vor, was alles kommen soll. Wir wollen, was ich vorhin erzählt habe, Filesystem, Hardware stirbt, sowas wie Smart Storage wollen wir überwachen, damit wir unsere Speichermedien unter Kontrolle haben, also Scanner bauen, simple Temperaturscanner, ein bisschen mehr Fleisch ans ELOS kriegen. In Memory Storage, da haben wir, sind wir jetzt ja schon dran. Vielleicht ein MQTT-Backend, dass man sagen kann, okay, Embedded-Geräte, die mit ELOS bestückt sind, können irgendwie mit der Außenwelt einfach kommunizieren und da ihre ELOS, ihre System-Events loswerden. Dass man Unix-Domain-Socket-Support, dass man vielleicht nicht mehr über ein TCP-Socket muss, sondern das Ganze ein bisschen, auch ein bisschen früher hat. Wir sind ja eigentlich auch beim Early Boot dabei und da ist ja nicht unbedingt immer das Loopback-Interface und ähnliches schon da. Deshalb wäre da so ein Unix-Socket ganz cool oder vielleicht auch ein bisschen Shared-Memory-Kommunikation. Dann ebenfalls über High-CPU-Load wollen wir einen Scanner bauen, dass wir sagen können, okay, System ist gerade unter Last, wenn ihr nicht unbedingt müsst, wartet mal ein bisschen. Gerade heute Embedded-Systeme mit viel AI, dass man sich darauf subscriben kann und sagen kann, okay, ich muss jetzt nicht rechnen, ich reduziere oder schedule mal meine Jobs ein bisschen anders. Ja, dann das übliche High-Disk-Full, was man so hat, was einen interessiert, um das Leben, das System am Leben zu erhalten. Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen kooperativer mit SysLogNG, JournalD und KernelD etc. sein, dass man uns da parallel betreiben kann und wir da nicht so Ellenbogen machen. Genau, dann natürlich alles andere noch im System überwachen, was da so drin ist und den, ja, ein bisschen, wie man Plugins schreiben kann, ein bisschen weiter ausbauen, das Ökosystem, die Leute einladen, Scanner zu bauen, weil alles schaffen wir natürlich nicht. Und ich hoffe natürlich heute nach dem Vortrag, dass ihr alle ganz interessiert seid und losrennt und Plugins baut. ja, Träume. Genau, aber ich kann schon sagen, wir können Plugins schon in C++ schreiben. Nicht, also ELOS ist in T geschrieben, habe ich ganz vergessen. Wir haben Pläne auch zu zeigen, wie man das in Rust macht. Und genau, da ist man halt nicht auf C11 beschränkt. Gut, ELOS-Ökosystem noch ganz kurz zum Abschluss. ELOS findet ihr auf der Git-Seite unter Elektrobit. Da haben sie uns mal das den Platz gegeben. Gibt es natürlich auch die Dokumentation dazu. Es gibt ein Meta-ELOS, ein Yocto-Layer, in dem man das Ganze ein bisschen für im Bereich Embedded testen kann und damit spielen kann. Es gibt ein Plugin-Repo, wo wir verschiedene Plugins sammeln, Beispiele, um damit zu starten. Genau. Wir haben schon ein ELOS-PPA, wo wir die letzten oder aktuellere Versionen von ELOS und seinen Abhängigkeiten für Ubuntu publishen. Ubuntu selber ist auch schon dran. Ein, zwei Pakete von uns haben sie schon aufgenommen. Bis aber alle drin sind, wird es noch ein bisschen dauern. Deshalb hier, wer da Interesse hat im Docker-Container etc., kann ja einfach hier diese PPAs reinhauen. Müsste sogar auf den Raspberry gehen. Wir bauen das auch für AA64. Das heißt, wenn man da die Pakete nimmt und Raspberry Pi Ubuntu hat, kann man das ELOS direkt da auf dem Raspberry ausprobieren. Genau, und dann wie angekündigt, werde ich hier drunter noch den Docker-Container, den ich euch hier gezeigt habe, publishen. Gut, das war's dann. Haben wir vielleicht noch ein bisschen Fragen? Ich weiß nicht, so viel Zeit ist, glaube ich, nicht mehr. 10 Minuten haben wir noch, das ist ja super. Dann, wo fange ich an? Machen wir hier in der Mitte. Reverse Polish Notation. Reverse Polish Notation, warum? Ja. Ja. Tatsächlich. Nö, das war einfach keep it simple, but stupid. Nein. Es war tatsächlich so, wir haben überlegt, okay, wir brauchen irgendwie eine Art Filtersyntax, haben dann überlegt, okay, was machen wir, kommen wir mit Bison etc., bauen wir da unsere Sprachen und so weiter, und Kollege kam, ey, warum machen wir nicht einfach RPN, es ist simpel, kommen zwei Operanden, mehr brauchen wir doch hier nicht, und das ging, war tatsächlich dann an der Stelle so ein bisschen so ein Bauchgefühl, dass wir sagen, ja, das ist einfach genug, das da zu nehmen. Ob das an Force angelehnt ist, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, Force sagt mir nichts. Ach, Force, ich habe Force verstanden, ob das an Force angelehnt ist. Also zumindest ich hatte das jetzt nicht im Kopf, es kann aber gut sein, dass das mein Kollege, wenn ich jetzt drüber nachdenke, nicht unwahrscheinlich, im Kopf hatte, ja. Ja?
Aber sobald man dann irgendwelche Sprachen, so eine regular expression, und dann kann man ja was bei DSQL oder irgendwelche anderen Lua etc. anderen Sprachen. Also das ist schnell, also kann man sehr schnell.
Möchte ich auch nicht, dass wir noch auf Probleme stoßen. Wie gesagt, wir sind noch relativ jung. Bis jetzt in unserem Anfang kommen wir aus dem Embedded-Umfeld und deshalb haben wir ein sehr, sehr definiertes System. Wir wissen, was da kommt. Wir werden diese Config, diese Regeln, die werden wir vorher draufpacken. Und okay, die, ach, sehen den, ja. Genau. Ja, da werden wir. Ja, wir hatten hier mit dem OpenWRT, den NetFD, da haben wir so ein bisschen Synergie, dass wir da einen Scanner für haben, der dann U-Bus benutzt und da sind wir so ein bisschen dran. Genau, also hier ELOS passte da mehr, also das. Diese Tools jetzt, die hatten damals bei der Auswahl, irgendwo war immer was dran und dann hieß es, mach das doch bitte so, wie wir das wollen. Und genau. Vielleicht, ja. Jetzt Journal Day, System Day 2024. Ja. Nee, also Singer haben wir jetzt im Moment noch nicht. Wir sind auch ein sehr kleines Entwicklungsteam und Wünsche gibt es viele. Und ja, ich bin interessiert dran. Ich lade gerne dazu ein, da ein Plugin zu schreiben. Vielleicht treffen wir uns mal auf einen Kaffee und einen Plugin-Workshop. Genau, sorry, die Frage das hätte ich nochmal wiederholen sollen, aber habe ich ja im halben Satz, ja. Jo. Eigentlich wollte ich anfangs fragen, ob alle nur da sind wegen ELOS und Wombats und sagen über den Vortrag Wombats zählen. Ich weiß nicht, ob jemand mitgezählt hat, aber wir können das Ganze abkürzen. Ihr könnt ja mal auf der Folie die Wombats zählen und wer. Ja. Also ein paar Wombats sind drauf, ja. Genau, 4 Wombats plus Anzahl Folien plus 1, dann wären wir dabei. Genau, sonst noch sehe ich gerade. Da, doch, da sind noch. Ja, gerne. Das, genau, das ist auch, also wir haben es gerade gesehen, den Message Code, den intern vom Dispatcher kommt. Das wollen wir auch vorantreiben. Aktuell noch nicht richtig. Wir haben da so ein paar Sachen, nämlich gerade so Circular Dependency, dass man sich nicht anfängt, selber aufzuloggen, aufzuschaukeln. Dafür haben wir zwar Möglichkeiten, die sind aber aktuell noch nicht da. Da schrauben wir noch dran. Aber das ist das Ziel, auch so ein bisschen mit der Vision. Ich weiß nicht, ob wäre schon schön, wenn man irgendwann vielleicht nicht Syslog, sondern Eloslog schreibt. Wäre so ein kleiner Traum. Ja. Und dann in den Anwendungen das natürlich schreibt. Mit dem Hintergedanken, ich schreibe Syslog oder Log vor irgendwas, schreibe ein String ran und am Ende fange ich wieder an, diese Log-Nachrichten, diese Textnachrichten wieder auseinanderzunehmen. Und wenn wir jetzt als Elos daherkommen und sagen, hier hast du eine schicke Log-Funktion, trage doch bitte einfach, je nachdem, was du hast, Classification, Message Code, mindestens den Message Code ein. Und alle wissen, was gemeint ist, alle wissen, was passiert. Also wenn ich mir typischen C-Code angucke an der Stelle, Open File, ist schief gegangen. Ja, jetzt logge ich mit einem P-Error, Code Not Open File. Na, da kann ich auch eine 5000 X rausschicken und jeder weiß es ohne, und ich brauche mir über Zeichenkodierung nichts im Kopf machen, alles ist schick, ich habe meinen Message Code und weiß sofort, was Sache war. Beantwortet das so ein bisschen weiter. Ja. Also ich kriege gerade nochmal den Zettel, ja. Also ob wir uns überlegt haben, die Events anders zu kodieren als JSON, als außer in JSON. Ja, haben wir, ist jetzt auch nicht auf der Roadmap, läuft so nebenher. Wir sind da ein bisschen anforderungsgetrieben. Aber sowas wie Flatbuffers etc. sind wir da schon am Evaluieren. Einfach Flatbuffers etc., was man da nehmen kann, um da ein bisschen kleiner zu sein, ein bisschen Seaboard, genau sowas in die Richtung. Da gibt es ja einiges. Sobald wir Zeit haben, gibt es da in unserem Projekt, gibt es auch in der Dokumentation so einen kleinen Ordner ADR. Schreibt keiner gerne. Oder eigentlich schon, aber da kann man unsere Entscheidung ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht jetzt nicht ganz so genau nachgucken. Manche sind nicht ganz hundertprozentig ausgefüllt, aber wir geben uns Mühe, unsere Gedanken dort zu dokumentieren. Genau. Ja. Genau. Ja, also Elos kommt da an der Stelle. Machen wir das einfach mal so hier. Also Frage war, ich wiederhole die Frage nochmal, ob es da schon fertige C-Mappings gibt. Und an der Stelle antworte ich einfach, indem ich ein bisschen Code zeige. Ist ja auch immer schön. Jetzt muss ich bloß Message Codes Types und dann machen wir. Warum geht denn der jetzt nicht rüber? Ups. Zack. Und dann haben wir jetzt natürlich die Message Codes. Ja, sehen wir. Ich habe sie sogar hier schon offen gehabt. Genau. Und da sind sie hier halt als Defines. Das soll dann auch die eine Quelle sein, die es gibt. Und aus dem würden wir dann alles andere generieren für andere Sprachen gegebenenfalls. Single Source of Truth und so. Genau. Ja, und wir können C11 machen. Ne, Exception Handling nicht, aber C11 einfach so ein paar auch Standard-C, Standard-Library-Funktionen, die wir alle haben ja noch gelernt, bestimmte Funktionen nutzt man nicht und so weiter. Und können wir uns schon an moderne Sachen ranwagen. Tolles Feature, Makros mit Typen. Fast sowas wie mit Templates. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Ich finde es schön, dass so viele da waren und es war eine schöne Diskussion. Danke ich und habt noch viel Spaß auf der Frostcon und vielleicht sieht man sich nochmal.